Deutschlandfunk Nova. Update.
Erleichtert ist der richtige Begriff. Wir haben eine Mehrheit erzielen können hier auf dem Parteitag. Das war hart erkämpft.
Ja, die SPD hat auf ihrem Sonderparteitag mit Ach und Krach dafür gestimmt, über eine große Koalition zu verhandeln. SPD-Chef Martin Schulz wirkte da gestern richtig mitgenommen. Die Gespräche mit CDU und CSU sollen jetzt so schnell wie möglich losgehen. Aber was ist das später alles wert? In der SPD sorgt der Nachwuchs nämlich gerade für mächtig Ärger bei der Parteispitze. Die Jusos wollen bis zuletzt gegen die GroKo kämpfen. Das ist unser erstes Thema im Update heute. Ich bin Klaus Janssen. Hallo.
Update. Wir werden verhandeln, bis es quietscht.
Fraktionschefin Andrea Nahles hat sich gestern so richtig ins Zeug gelegt. Ihr Versprechen, verhandeln, 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 um möglichst doch noch genügend SPD-Inhalte in den Koalitionsvertrag zu bekommen. Den Sozialdemokraten geht es vor allem darum, dass Arbeitsverträge nicht mehr so leicht befristet werden können, dass es mehr Ausnahmen beim Familiennachzug von Flüchtlingen gibt und dass es zwischen gesetzlich und privat Krankenversicherten weniger Unterschiede gibt.
Ein gemeinsames Ergebnis, das ist ja wohl in dem Interesse nicht nur der SPD, sondern auch der CDU, CSU, da müssen sich beide aufeinander zubewegen. So sieht's aus.
Nö, so sieht's nicht aus, heißt es allerdings von der Union. CSU-Chef Horst Seehofer und CDU-Vize Julia Klöckner haben andere Pläne.
Wir haben ja hinreichend erklärt, dass die Grundlage für die Koalitionsverhandlungen die Sondierungsergebnisse sind und an unserer Haltung hat sich nichts verändert.
Wir werden nicht das, was wir schon mal abgelehnt hatten, wo wir Kompromisse gefunden hatten, im Sondierungspapier wieder aufmachen.
Das könnte zu einem großen Problem für die SPD werden, denn die muss ihren hunderttausenden Mitgliedern am Ende ja etwas bieten. Wenn die Mitglieder einem ausgehandelten Koalitionsvertrag nicht zustimmen, dann gibt's auch nichts mit einer weiteren großen Koalition.
Die SPD wird uns jetzt immer mit dem Argument konfrontieren, wir müssen doch noch über den Mitgliederentscheid und wenn dies und jenes nicht gelöst ist, dann haben wir auch da Schwierigkeiten. Ich kann Ihnen die Sätze schon ziemlich vorhersagen.
Ja, und dass es nicht klappt mit der SPD-Mitgliederzusage zur GroKo, das hofft SPD-Nachwuchspolitiker Kevin Kühnert. Der Juso-Vorsitzende hat auch auf dem Sonderparteitag weiter Stimmung gemacht gegen eine Verlängerung der Großen Koalition.
Wenn wir eine Kneipe wären, dann könnten wir sagen, die Union schreibt seit Jahren bei uns an. Die haben einen Zettel bei uns offen, der ist so lang. Und das geht nicht, dass wir auf der Grundlage einen neuen Vertrag abschließen.
Und Kühnert hat einen Plan. Er hat eine Anti-GroKo-Tour angekündigt. Die Jusos wollen in ganz Deutschland Veranstaltungen abhalten und für ihre Position werben. So sollen alte und neue Mitglieder überzeugt werden.
Mein Appell, macht euch auf, kommt in diese Partei, macht sie zu eurer Partei. Die Veränderung, die wir sein wollen, die müssen wir selber durchsetzen. Niemand anderes wird uns diese Entscheidung abnehmen.
Damit steht die SPD bei den Koalitionsverhandlungen unter enormem Zugzwang. Ob es also wirklich klappt mit einer neuen Regierung bis Ostern, wie schon mehrfach vorgerechnet wurde, wird bis zuletzt unklar sein, wissen auch Andrea Nahles und Martin Schulz.
Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt, aber es ist noch ein großer Berg, der da vor uns steht.
Wir werden jetzt viel arbeiten müssen, um die Partei zusammenzuhalten.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Petra Heinzson twittert, die Jusos sind die Oppositionsbank der SPD. User Entsetzen schreibt bei Spiegel Online, tut mir leid, liebe SPD, wenn ihr wirklich in eine GroKo geht, prophezeie ich euch, dass ihr 2021 bestenfalls viertstärkste Partei hinter der CDU, CSU, AfD, FDP oder Grünen werdet. Euch rettet nur noch ein Mitgliederentscheid. FrankenHS sieht es bei Twitter anders. Trotzdem begreife ich nicht, wie man sich so gegen eine GroKo sperren kann. Wir wollen doch alle nicht, dass die AfD noch mehr Stimmen gewinnt. Also auf geht's. Bei anderen Kommentaren geht es um die Koalitionsverhandlungen, die jetzt anstehen. Arnold Melm schreibt, ich wage eine Prognose. Der Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU-CSU wird nur ein leicht aufgepepptes Sondierungspapier werden, mehr nicht. Der Oli schreibt dagegen auf Spiegel Online, vielen Menschen ist gar nicht klar, dass Herr Schulz im Moment der mächtigste Mann Deutschlands ist, der die besten Karten in der Hand hält. Durch sein ständiges Wiederholen, dass ein großer Teil der SPD die GroKo eigentlich gar nicht will, macht er die CDU von sich abhängig und wird auf diese Weise viele sozialdemokratische Inhalte durchboxen können. Simon Gördes twittert, SPD shootet gegen CDU, gute Voraussetzung für die GroKo. Und Kinuke lacht schreibt, mal ehrlich, das wird doch alles großer GroKo-Lores.
Was sonst noch wichtig war.
It is my great honor to be in Israel's capital. Jerusalem.
Da hat er es gesagt, US-Vizepräsident Mike Pence, Israels Hauptstadt Jerusalem. Und Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu, den Pence heute in Jerusalem besucht hat, der fand das natürlich gut. Im Gegensatz zur UNO-Vollversammlung, die vor einigen Wochen mit deutlicher Mehrheit die Entscheidung der USA verurteilt hat, ihre Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Das verstößt gegen die international vorherrschende Position, dass der Status von Jerusalem erst in Friedensverhandlungen mit den Palästinensern geklärt werden muss. Dem Stellvertreter von Präsident Donald Trump ist das egal. Pence sagte heute, dass die US-Botschaft bis Ende nächsten Jahres nach Jerusalem umziehen wird. Zeitgleich hat Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas Brüssel besucht und um Unterstützung gebeten.
Wir betrachten die Europäische Union als einen echten Partner und Freund. Daher rufen wir die Mitgliedstaaten dazu auf, den Staat Palästina zügig anzuerkennen.
In Brüssel sagte Abbas, das stehe nicht im Widerspruch zu Friedensgesprächen. Die Türkei setzt bei ihrem Militäreinsatz gegen Kurden in der nordsyrischen Region Afrin wohl auch deutsche Panzer ein. Ein Bundeswehrexperte hat bestätigt, dass Bilder von der Offensive Panzer aus deutscher Produktion zeigen. Die Türkei geht seit dem Wochenende gegen die kurdische Rebellengruppe YPG in Nordsyrien vor. Die türkische Regierung sieht in ihr eine Terrororganisation. Für den Westen ist sie ein Verbündeter im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigt sich entschlossen, die Militäroffensive gegen die kurdischen Kämpfer in Syrien zu Ende zu bringen.
Wir machen keine Zugeständnisse. So wahr Gott will, wir werden diese PKK, diese PYD und diese YPG fertig machen. Und zwar bis in unserem Land kein Kämpfer mehr von ihnen übrig bleibt.
Noch heute will der UNO-Sicherheitsrat über das Thema beraten. Eigentlich wollte die spanische Zentralregierung mit Neuwahlen in Katalonien ja alles anders machen. Vor allem wollte sie den Unruhestifter und Separatisten Carles Puigdemont loswerden. Aber das hat nicht so richtig geklappt. Er ist heute gegen den Widerstand der Zentralregierung zum Kandidaten für die Regionalpräsidentschaft ernannt worden. Obwohl in Spanien ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Nicht aber im Ausland, wie der spanische Außenminister Alfonso Dastis heute sagte. Puigdemont könne sich in der EU frei bewegen.
Fuera de ella, de momento sus movimientos.
Und das tut Puigdemont auch. Heute ist er von seinem Exil in Belgien nach Dänemark gereist. Ein neuer internationaler Haftbefehl kam nicht zustande. Puigdemont plant, aus dem Exil zu regieren, mit Videoschalten ins katalanische Parlament. Gegen diesen noch nie dagewesenen Fall will die spanische Zentralregierung rechtliche Schritte einleiten. Die Staatsanwaltschaft in Oldenburg hat den verurteilten früheren Krankenpfleger Nils H. wegen 97 weiterer Morde angeklagt. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen mit mehr als 100 Exhumierungen und toxikologischen Untersuchungen. In dem neuen Verfahren geht es um 62 Taten am Klinikum Delmenhorst und weitere 35 in Oldenburg. Nils H. soll seinen Opfern Medikamente gespritzt haben, die unter anderem Herzversagen auslösten. Anscheinend versuchte er, sie zu reanimieren, um sich als Retter hervorzutun. Der frühere Krankenpfleger wurde schon für 6 Taten rechtskräftig verurteilt. Er verbüßt eine lebenslange Haftstrafe.
Was noch wichtig wird.
Wie lange wird der Shutdown in den USA noch dauern? Seit Samstag ist der Ausgabenstopp in Kraft. Heute zum Wochenstart sind viele Behörden dicht. Hunderttausende Mitarbeiter müssen unbezahlten Urlaub nehmen. Demokraten und Republikaner haben sich in den letzten Tagen nicht auf einen Übergangshaushalt für die nächsten Wochen einigen können. Zur Stunde ist eine weitere Abstimmung im Senat dazu angesetzt.
Und sonst in der Welt?
Eigentlich wollte Bangladesch morgen damit beginnen, hunderttausende Rohingya-Flüchtlinge in ihr Heimatland Myanmar zurückzubringen. Aber dieser Zeitplan kann offenbar nicht eingehalten werden. Die Regierung in Bangladesch hat den Start der Rückführungen verschoben. Die Behörden brauchen nach eigenen Angaben mehr Zeit, um Transitzentren an der Grenze einzurichten und Namenslisten zu erstellen. Myanmar und Bangladesch hatten sich darauf geeinigt, dass die geflohenen Rohingya innerhalb von 2 Jahren wieder zurückgebracht werden. Menschenrechtler und die UNO kritisieren das. Sie sagen, die Menschen dürfen nicht gezwungen werden, zurückzukehren. Sie seien in Myanmar nicht sicher. Außerdem sei nicht klar, wo und wovon sie leben sollten. Suriname, das kleinste Land Südamerikas, besteht fast vollständig aus Wald. 93% des Landes sind Waldfläche. Und edle Tropenhölzer verkaufen sich international gut. Allerdings profitieren davon vor allem Investoren und Unternehmen aus China und nicht aus Suriname selbst. Das will die Regierung ändern. Die deutsche Presseagentur berichtet, dass ab Februar ein Exportverbot für Baumstämme von 2 Holzsorten gelten soll. Damit soll sichergestellt werden, dass die Hölzer nur noch in Suriname selbst verarbeitet werden. Der Gewerkschaft der Holzindustrie in Suriname ist das zu wenig. Sie will laut dem dpa-Bericht den kompletten Export von Baumstämmen verbieten. H&M soll Nachhilfe von südafrikanischen Bürgerrechtsaktivisten bekommen. Sie sollen die lokalen Mitarbeiter der Modekette schulen, damit diese besser für die Belange von Schwarzen sensibilisiert sind. Außerdem will das Marketingteam von H&M mit Agenturen vor Ort zusammenarbeiten. Grund ist der Werbeskandal um eine Anzeige von H&M, auf der ein schwarzer Junge mit einem Kapuzenpulli abgebildet war. Darauf stand "Coolest Monkey in the Jungle". H&M war dafür weltweit kritisiert worden. In Südafrika hatte es deswegen gewalttätige Proteste gegen den schwedischen Konzern gegeben. Mehrere Läden wurden von Aktivisten zerstört.
Wissensnachrichten.
Den Begriff Traktorstrahl, den kennt ihr vielleicht aus Star Trek oder so. Die Möglichkeit, Dinge zu fixieren, ohne sie zu berühren. Forscher der Uni Bristol, die berichten jetzt in einem Fachmagazin von einem großen Fortschritt auf diesem Gebiet. Alexandra Rank aus den Wissensnachrichten. Was haben die denn geschafft?
Eine 2 cm große Styroporkugel schweben zu lassen, größere Sachen schweben zu lassen, ging bis jetzt real durch Magnetschwebetechnik, aber dafür brauchte es einen metallischen Gegenstand. Deswegen ist diese 2 cm große Styroporkugel für die Ingenieure aus Bristol ein riesiger Erfolg. Es ist nämlich der größte Gegenstand, den die Forscher, ohne ihn zu berühren, zum Schweben gebracht haben. Und zwar mit Hilfe von Schall, also durch Akustik.
Das klingt jetzt trotzdem irgendwie immer noch nach Science Fiction. Wie funktioniert das genau?
Die Forscher haben ein Gerät entwickelt, das Schallwellen aussendet. Dieses Gerät sieht ähnlich aus wie eine Taschenlampe. Und da, wo bei der Taschenlampe der Lichtstrahl herkommt, da gibt es bei diesem Gerät 30 kleine Lautsprecher, aus denen ein sehr lauter, hoher Ton kommt. Und durch die Druckwellen, die dabei entstehen, beginnt die Styroporkugel dann zu schweben. Dieses System wurde schon vor einigen Jahren entwickelt. Es war bisher aber nur möglich, Sachen zu bewegen, die circa 1 Millimeter groß waren. Und die Forscher haben dann ausprobiert, was passiert, wenn nur ein Teil der Lautsprecher angeschaltet ist, und beobachtet, dass sich der Schall dann anders ausbreitet, und zwar kreisförmig. Und zwar wurde der Schall so verwirbelt, dass die Schallwellen gekreist sind, wie bei einem Tornado. Und diese Struktur war so stark, dass sie auch größere Objekte stabil in der Luft halten konnte, wie eben eine 2 cm große Styroporkugel.
Das ist ja schon mal was, aber das war doch bestimmt unangenehm für die Forscher, wenn dabei so ein hoher Ton entsteht, oder?
Das könnte man meinen, das war aber gar nicht unangenehm. Die Wissenschaftler konnten diesen schrillen, lauten Ton aus den Lautsprechern nämlich gar nicht hören. Der Ton lag mit 40.000 Hertz im Ultraschallbereich und den kann das Gehör gar nicht wahrnehmen.
Und was machen wir jetzt damit? Also in welchen Bereichen können wir das in Zukunft einsetzen?
Vorstellbar ist, dass die Erkenntnisse möglicherweise bald in der Medizin helfen würden. Zum Beispiel, indem man mikrochirurgische Geräte im Körper in Bewegung setzt oder auch Medikamentenkapseln.
Gucken wir mal auf die Zukunft der Autos bei uns. Es sollen ja mehr Elektroautos auf unseren Straßen fahren, heißt es. Laut einer Untersuchung der TU München könnte das aber zu flächendeckenden Stromausfällen führen. Warum das denn?
Das deutsche Stromnetz ist wohl nicht ausreichend darauf vorbereitet, wenn die Zahl von Elektroautos steigt. Das ist das Ergebnis einer Studie, über die das Handelsblatt berichtet. Ab einer Elektroautoquote von 30% sei mit flächendeckenden Stromausfällen zu rechnen. Das heißt, es könnte in Großstadtregionen wie München oder Frankfurt bereits in den nächsten 5 bis 10 Jahren Versorgungsengpässe geben. Aus Sicht der Energiebranche ist der Ausbau von Elektromobilität beherrschbar. Es müsste aber viel Geld investiert werden, damit die Netze dafür auch fit genug sind. Wobei man auch sagen muss, Deutschland ist aktuell noch weit entfernt von einer 30%-Quote. Zuletzt lag der Anteil von Elektroautos und Plug-in-Hybriden bei unter 2%.
Elektroautos versprechen ja bessere Luft in den Städten, aber saubere Luft, die gibt es neuerdings auch zu kaufen, und zwar in der Flasche. Ist das jetzt ein Scherz oder tatsächlich ein Geschäftsmodell?
Ja, das hat sich eine kanadische Firma 2015 eigentlich als Scherzartikel ausgedacht. Luft aus den Rocky Mountains, die in flaschenartigen Containern verkauft wird. Und diese Luftcontainer wurden dann aber unerwartet zum Verkaufsschlager, vor allem in Asien. So eine Flasche reicht für etwa 160 Atemzüge und kostet etwa 20 Euro aufwärts. Kritiker sagen, dass das Geschäft mit der Luft reine Geldmacherei sei. Es gibt wissenschaftlich keine Studien dazu, ob sich saubere Luft aus der Dose positiv auf die Gesundheit auswirkt.
Danke, Alexandra Rank aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Tag geht so zu Ende, wie er angefangen hat. Grau. Dazu regnet es im Westen und im Osten kann es sogar schneien. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 11 Grad. Heute Nacht kann es im Nordosten auch glatt werden. Morgen ist es erst noch trocken. Zum Teil reißt die Wolkendecke sogar etwas auf. Später regnet es im Westen aber wieder. Dazu ähnlich warm wie heute.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.